Ihr hört schon, es geht ums Geräusche machen. Wuhu, 30. April 1930. Sind wir richtig an dem Tag? Ich glaube schon. Nein, 3. April 1930, fast richtig erwischt. Wir sind in der zweiten Oscar, im zweiten Oscar-Jahr angelangt und es. Ah, hatte gerade schon wie sein Oldtimey. Was ist das für ein Patrick?
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe, okay, ich fange an, ich habe Alibi geschaut und ich war da so begeistert von dem Ton. Endlich sind wir bei Filmen mit Ton angekommen, dass ich kurz pausieren musste und die Musik nachsummen musste und das aufnehmen musste. Und das habe ich jetzt gerade abgespielt. Wunderschön, oder? So, bitte mal.
Wunderbar, wunderbar.
Was wolltest du sagen?
Jo, also wir haben es mitgekommen, wir sind mit dem Tonfilm angekommen. Also, weil der zweite Oscar, die zweite Oscar, da geht es die ganze Zeit nur um Ton. Und ihr habt es schon gemerkt, wir haben es versucht, irgendwie diese neue Herangehensweise, die teilweise durchaus schräg war und verquer und mit unterschiedlichen Zugängen von einfach nur Geräusche sehr in sich geschlossen wiederzugeben und in einer sehr spezifischen Art der Akustik, bis hin zu, wie der Patrick es jetzt gemacht hat, die Musik einzuspielen, Tanzeinlagen, Musikeinlagen zu machen. Weil das ist der Oscar, zweite Oscar, ja, wo es einfach um Ton geht und um Akustik und um Audio und eigentlich das eindeutig im Vordergrund stand, nachdem wir im letzten Oscar nur Stummfilme hatten und die Tonfilme für die Nominierung verboten waren. Entsprechend kommen sie zurück mit einer Vengeance, könnte man sagen.
Auf jeden Fall kommen die zurück mit deiner Vengeance. Und diese Vengeance, die macht sich auch heutzutage noch bemerkbar, muss ich ganz offen sagen, weil ich hatte stellenweise Probleme zu verstehen, was da gesprochen wird. Also es ist bemerkenswert, irgendwie das historisch oder aus historischer Perspektive miterleben zu dürfen und die ersten Tonfilme zu hören, die ersten US-amerikanischen Tonfilme zu hören. Aber ja, dementsprechend schwierig ist das auch. Man merkt, dass es noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also ja, ich habe mich da teilweise so ein bisschen an so Low-Budget-Home-Filme erinnert gefühlt, die ich im zarten Alter von 16 Jahren gedreht habe. Da war es mit dem Ton genauso schrecklich, man hat überhaupt nichts verstanden.
Wahrscheinlich genauso Bildgewalt waren die Filme dann trotzdem auch und so gut gespielt wie die beiden hier auch.
Bildgewaltig waren unsere Filme auch, aber in anderer Art und Weise gut gespielt. Naja, das überlasse ich dem Betrachter selbst, sich da immer zu
So eine
finden.
Kinocouch machen dazu oder Kinoambulant für Burning Face, glaube ich, ist
Burning
der.
Face, A Day of Reckoning, ja, ein 40-minütiger Action-Thriller, aber darum soll es heute nicht gehen.
Ja, weil heute geht es um Alibi von Roland West, den der Patrick gleich besprechen wird. Also kurz uns ein bisschen Abriss über die Handlung machen und dann noch dazu auch vielleicht vertreten wird als Befürworter von Kriminalität und polizeiliche Intervention gegen Kriminalität. Dafür steht Patrick mit seinem Film, während ich mit In Old Arizona von Irving Cummings, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, Irving Cummings, der den Raoul Walsh ersetzen musste in letzter Minute beim Dreharbeiten eigentlich, hier einen der frühesten, den frühesten, ja, Sprach-Tonwestern vorfindlich hat. Und das ist erst interessant, hier so eine neue Technologie des Tonfilms in so einem klassischen Genre, nämlich den Western, der natürlich schon die Jahrzehnte davor im US-amerikanischen Spielfilm und auch so Kurzfilm durchaus vertreten war und stark vertreten war. Aber ja, ich würde sagen, wie machen wir das eigentlich, Patrick? Willst du noch kurz mal erklären, was wir eigentlich hier vorhaben bei unserem Oscar? Wir müssen reden, wie unser Podcast heißt, nachdem wir doch jetzt schon 5 Minuten geredet haben, ohne den Titel des Podcasts zu benennen.
Ja, auf jeden Fall. So, Oskar, wir müssen reden. Wir reden sehr gerne. Falls ihr unser Geschwisterlein-Podcast kennt, dann wisst ihr das schon, liebe ZuhörerInnen. Und, aber wir reden nicht ziellos, sondern wir reden über all die Filme, die im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, eigentlich Jahrhunderte, für die begehrteste Filmtrophäe der Welt, nämlich für den kleinen Goldjungen genannt. Oscar nominiert waren in der Kategorie Bester Film und jede Episode lassen wir zwei Filme gegeneinander antreten und nachdem wir dann für ein Jahr das gemacht haben, das heißt, wir werden typischerweise ja, 3 bis 5 Folgen pro Jahr haben, entscheiden wir, also lassen wir es mal kurz Revue passieren und ja, erzählen euch ein bisschen, ob wir konform mit der Entscheidung der tatsächlichen Academy einhergehen oder nicht. Und ja, heute sind, ja, wir haben es schon angesprochen, Alibi und In Old Arizona aus dem Jahr 1930. Also die Oscarverleihung fand im Jahr 1930 statt, die zweite. Die Filme selbst sind aus dem Jahr 1928, finde ich sogar noch 1930. Also nee, aus dem Jahr 1929, wenn nicht sogar 1928.
Genau.
Old Arizona ist 1928, genau.
Genau. Genau, gerade noch im Dezember noch rausgekommen.
Ja, und was soll ich noch dazu sagen, genau, in unserem kleinen Geschwisterleinchen-Podcast, es ist das letzte Mal, dass ich ihn erwähne, gehen wir ein bisschen objektiver zur Sache, hier sind wir natürlich auch objektiv, aber zuallererst nehmen wir unsere Fanboy-Positionen ein, beziehungsweise setzen uns unsere Fanboy-Hüte auf und jede von uns bekommt einen von den beiden Filmen zugeordnet und muss den auf sein Leben verteidigen und argumentieren, warum er denn der Bessere ist. Genau, und das lösen wir nach, weiß nicht, 30, 40 Minuten auf und gehen es dann ein bisschen objektiver vielleicht an. Heute darf ich Alibi präsentieren und Sepster in Old Arizona. Wie sollen wir es denn machen? Magst du den Anfang machen oder soll ich wieder beginnen?
Was ja, du hast ja schon so viel geredet, beginne ich halt mal. Ja, in Old Arizona, wie gesagt, der erste Tonwestern überhaupt gedreht, tatsächlich mit spannenden Technologien, nämlich dass man das wie vor Ort die Tonaufnahmen gemacht hat. Und er ist basiert auf einem der bekanntesten Büchern, die zum Thema oder Buchreihe, die gemacht wurde, von O. Henry, wo es immer um den Cisco Kid geht. Und genau diesen Cisco Kid verfolgen wir nun in Old Arizona, wenn er durch die Wildnis reitet und vor allem als Stereotyp, Klischee, Archetyp des Latin Lovers versucht seine, nicht nur Charmanz, seine Opfer zu überfallen und hier immer der Gentleman zu sein irgendwie, weil er nimmt nur das Geld von der Bank, während er die Leute selber nicht bestiehlt. Das ist auch ein interessanter Punkt hier. Aber er ist vor allem geprägt von seiner Liebe zu seiner Tonia Maria, die auch im Anfang, bevor der Film beginnt, bevor noch überhaupt noch das Bild erscheint, schon besungen wird als eine Frau, die divine ist und divine kisses einem hergeben würde, aber gleichzeitig auch die Frage konstant, ob sie wirklich mein wäre, also ob sie wirklich Cisco Kid treu wäre. Und wie wir schon recht schnell erfahren, ist sie es einfach nicht, weil sie ist die Femme Fatale, die erste wirkliche Western Femme Fatale im Tonfilm, so kann man es, wie ich, zumindest das kann man auf jeden Fall betonen, und verführt wie ich rechts und links um alle Männer, die es gibt, alle die Personen, die irgendwie Macht und Geld geben können und die auch eine gute Zeit ihr einfach gönnen können. Und einer von denen ist auch Sergeant Mickey Dunn, der von Edmund Lowe gespielten Kavallerie-Soldaten, der beauftragt wurde, Cisco Kid, der von Warner Baxter, damit ich es auch mal sage, gespielte Figur, zu stellen und zu hinter Gitter zu bringen. Und wie das, ob das klappen wird, werdet ihr im Film erfahren. Und ich sage es euch jetzt schon, nein, es wird nicht klappen, weil der Film hat noch hunderte unzählige Sequels. Gleich im nächsten Jahr gab es eins, ich glaube, übernächsten gab es den nächsten Sequel, wo alle mitspielen, bis auf Dorothy Burgess, die Tonia Maria gespielt hat. Ich frage euch später, ich sage euch später, warum es nicht dazu gekommen ist, dass sie wieder vorgekommen ist.
Das ist ein bisschen schade. Ich meine, man sieht ja nicht wieder. Ja, gut, egal. darf ich mich auch mal kurz vorstellen? Mein Name ist Patrick Maki, ich bin der Boy Broker.
Gut, ich weiß das. Ausgeschnitten. Aber Gott sei Dank, du hast ähnlich gute Schauspielkünste wie der Schauspieler, der diese Figur gespielt hat.
Wie bitte? Das ist, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe die Namen
Warum warum verfolgen die ich immer die ganzen Alkoholiker eigentlich? Letztes Mal war es Bubbles, dieses Mal ist der Spitzel, der konstant auf Betrug gespielt. Was ist da los eigentlich, Patrick? Wie willst du deine Filme aus?
Naja, weil es immer die Hauptdarsteller sind und weil es einfach immer die lustigen Momente sind, wo ich hier, wo ich hier Spaß haben kann und mich verstellen kann und so tun kann, als ob ich betrunken wäre. Ich meine, man muss sagen, ich habe den Namen der Figur vergessen. Wie heißt der denn doch gleich noch? Weil ich weiß nicht. Also jedenfalls die Person, Brad irgendwas? Nee, wie heißt er denn?
Ist es der Danny gewesen, oder? Der Regis Tommy, der den Danny McGain gespielt hat, oder ist der Danny der andere gewesen, der Polizeichef, nicht Polizeichef, der sich ranmacht an die Protagonistin. Aber ich glaube, nein, ich glaube, das ist der Danny, oder?
Nee, ich glaube, hieß der nicht. Ah, hieß der nicht Bill irgendwas?
Billy the Kid?
Nee, das war was. Also egal, jedenfalls ist der. Fast doch. Nee, das war nicht. Aber
Ist
ich
gut,
gehe
mein
hier gerade
bester
die Liste durch
Vorschlag.
und ich finde einfach diesen Namen nicht. Der hieß doch irgendwie.
Was? Brown a Crook? Die beste Figur des Filmes?
Nee, ist egal. Also der so tragisch stirbt und ein Spion ist oder ein Spitzel ist für die Polizisten. Und ja, also er ist quasi gleichzeitig James Bond, Ethan Hunt und Inspector Columbo. Also das ist schon bemerkenswert,
Du
muss
einfach
man
fixierst einfach auf diese Nebenfigur, da niemand eine Ahnung, worum es in dem Film gegangen ist.
sagen.
Und alles
Ja.
nur meine Schulter.
Nee, so, also Alibi ist auch aus dem Jahr 1929, Regie führte hier Roland West, basiert auf einem Theaterstück, das Nightstick heißt, das 2 Jahre vorher, wenn ich korrekt informiert bin, eben aufgeführt wurde. Und was eigentlich an beiden Filmen interessant ist, also muss ich natürlich vor Augen führen, wir befinden uns hier immer noch im Pre-Code, also dem Hollywood, bevor der Hays Code eingeführt wurde und dementsprechend die damaligen Zeiten offen oder alternativ sind hier oder viel sagen sind auch die sexuellen Anspielungen und Darstellung von Kriminalität und so weiter. Also das muss man immer im Hinterkopf halten. Und ja, also Alibi ist ein Film Noir, Melodrama, würde ich sagen. Und es geht im Prinzip um, ja, einen Polizeisergeant, seine Tochter und einen guten Polizisten, der für ihn arbeitet. Und dann seine Tochter hat aber heimlich Chick Williams geheiratet, der ein Gangster-Boss ist, ihr das aber verheimlicht hat und so tut er, als ob er ein ehrenswerter Mensch wäre. Und ja, irgendwann, also kommt es zum Showdown, das ganze Novengebilde platzt und ja, die fürchterlichen Konsequenzen nehmen ihren auf. Ungefähr so kann man das in Worte fassen. Also ein Film noir, ich möchte es nicht Agenten-Thriller nennen. Was gibt's da zu lachen?
Nee, ich glaube, die Art, was du den Film erzählst, trifft schon ziemlich gut, wie der Film auch gewirkt hat, würde ich mal sagen. Man endet da irgendwo hin, man hat keine Ahnung, worum es geht, wer die Protagonisten, wer die Antagonisten sind.
Ja,
Und
ja, ja.
irgendwann ist man da am Ende angekommen.
Ja, das stimmt, ich muss dir da recht geben, aber das klingt schlechter als es ist, sagen wir es mal so, weil es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen braucht und vor allem die ersten 10, 15 Minuten denkt man sich, wow, was, hä? In welche Richtung geht das? Ich verstehe nichts, wer ist das? Warum sehen wir das hier? Aber, es wird dann schon aufgeklärt. Das heißt, diese losen, los durch die Gegend baumelnden Fäden werden schon aufgegriffen und miteinander verknüpft. Zwar werden nicht alle Fäden komplett nahtlos ineinander verknüpft, aber doch ein Großteil dieser Fäden. Und das, was man dann sieht, ist durchaus spannend und erweckt Interesse. Ja, also gerade die Sequenz, wo es dann ein Spy-Thriller-Drama ist. Die Szene, in der Danny McGann kurz vor der Enttarnung steht und dann letzten Endes auch enttarnt wird. Also in der wirklich hier so ein Spionage-Agenten-Thriller-Flair aufkommt und dann in einem fatalen Twist die Daisy zum Hörer greift und bei der Polizei anruft. Also das ist schon durchaus spannend. Also da haben wir schon. Ich habe es vorhin ein bisschen Spaß gesagt, aber eigentlich kann man das wirklich so stehen lassen. Da haben wir hier die ersten Vorläufer von ja, sehr spannenden Noir Detective Crime Drama Filmen oder einfach James Bond Thrillern. Ja, also hier wurden tatsächlich die Wurzeln dafür gesetzt. Ja, und das ist amüsant, interessant und interessant bis sehr gut inszeniert. Deswegen ist Alibi auf jeden Fall besser als in Old Arizona, um hier diesen Battle-Charakter mal ganz im Vordergrund zu stehen. In Old Arizona hat natürlich auch gute Elemente, also gerade die Schauplätze sind sehr schön, aber in Old Arizona ist im Großen und Ganzen doch ein bisschen zu statisch, ein bisschen zu simpel, die Figuren und die Figuren zu sehr überzeichnet. Das ist hier bei Alibi weniger der Fall. Alibi hat einfach vielfältige Charaktere und es passiert einfach mehr. Das heißt, man wird leichter bei der Stange gehalten. Und es ist auch nicht perfekt. Also wir sind hier definitiv noch in der frühen Post-Stummfilm-Ära, aber die Kamera ist dynamischer, interessanter, wir haben hier weniger fürchterliche Jump-Cuts. Also Alibi ist schon auch technisch nur mal ein kleines Stückchen besser als in Old Arizona.
Also zum einen mal, die Idee, dass man Alibi zum Proto macht von irgendwas, ist natürlich ein bisschen lächerlich, weil es davor schon genug Filme gegeben hat, die Ähnliches gemacht haben und es besser gemacht haben. Bezug auf Spionage-Thriller können wir einfach schauen nach hinten zu einem Film wie etwas Spione von Fritz Lang, der ungefähr 2 Jahre vorher in die Kinos gekommen ist. Und in Bezug auf Spannungsaufbau, oh mein Gott, wie viel spannender waren nur die einzelnen Sequenzen in Sunrise, wo versucht worden ist, wo die überlegt worden ist, dass wir doch diese eine Frauenfigur, die Frau vom Protagonisten, töten wollen. Und selbst wenn man das von unseren Oscar-Sachen wegnehmen, selbst Louis Weber hat in, ich weiß nicht welchen Film, 1911, glaube ich, war das, einen extrem spannenden Film gemacht, der so spannend ist, dass er sogar Suspense heißt. Also, ich würde mal sagen, dass.
Ich weiß nicht, ob das ein gutes Argument ist, aber okay.
Schau dir Suspense an, es ist genial. Er ist so perfekt geschnitten. Es ist einer meiner Lieblinge beim frühen Kino generell und ist nur 10 Minuten. Das kannst du nächstes Mal vor der nächsten Kino-Couch dir anschauen. Noch vor dem Podcast. Wie großartig das Kino ist. Da zieht sich alles zusammen, es wird alles durch Schnitt, durch die Art und Weise der Blicke, wie sie sich treffen. Es wird alles irgendwie beklemmender. Und das passiert einfach in dem Film überhaupt nicht. Und wenn man sagen würde, ah ja, aber es ist der frühe Tonfilm, da ging es halt noch nicht so gut. Alfred Hitchcock hat im selben Jahr Blackmail gemacht. Oder vielleicht sogar ein Jahr, nein, im selben Jahr, 1929 hat Blackmail gemacht. Und dieser Film, der haben wir extra noch angeschaut, extra damit ich bei dem Podcast darüber reden kann, ist so viel spannender und so viel interessanter und so viel besser inszeniert als Alibi. Das heißt, ich weiß nicht, also irgendwie so die Spannung in den Vordergrund zu stellen bei einem Film, der wirklich murky is as hell, ist halt ein bisschen fragwürdig. Und da muss man auch sagen, der Film ist nicht deshalb, hat nicht Ambiguitäten drin und deshalb, weil er so auf nuancierter Charakterbildung aus ist. Nein, überhaupt nicht. Ich wette, du könntest mir nichts über Daisy sagen, zum Beispiel, außer dass es eine naive kleines Mädchen ist, sozusagen.
Ja, Daisy ist naiv, sie möchte
Ja, ja.
heiraten, sie
Aha,
möchte
okay,
ein
okay.
gutes Leben
Aha,
führen mit einem rechtschaffenen
aha,
Mann
aha,
und lässt
aha.
sich dann hier aber leicht,
Okay.
sie lässt sich leicht an der Nase herumführen. Aber das ist deswegen, weil sie einen sehr strengen, tyrannisierenden Vater, der sie unter anderem im Zimmer einsperrt und ihr vorschreiben möchte, was sie tut. Und sie rebelliert da ganz stark dagegen und sucht eigentlich in diesem Badass-Ehemann, den sie sich dann anlacht, eine Vaterersatzfigur. Jemand, der, ich sag's mal übertrieben, der ein bisschen, ja, wie gesagt, Badass ist, aber dennoch irgendwie rechtschaffen ist. Das heißt, hier ist ein ganz, ganz starker moralischer Konflikt in ihr zu sehen, der sie treibt und der ihr Handeln erklärt. Klar ist sie eine Nebenfigur, klar wird ihr Handeln hier nicht direkt tiefer beleuchtet, aber wenn man sich anschaut, die verschiedenen Szenen, was da alles passiert, dann kann man ja sehr viel reininterpretieren. Und das Gleiche ist auch in eben den Danny Mannings, also den Spionen, der einen betrunkenen Menschen spielt. Ich meine, du hast mich vorhin gefragt, wieso spielst du einen Betrunkenen? Ja, aber das kann man ihn auch fragen, wieso wählt er diese extreme Rolle? Wieso haben wir zu Beginn diese Szene, wo er sich hinsetzt an den Tisch und so ganz stümperhaft so Flirtversuche macht? Und also es ist ein bisschen Comic Relief, aber da stecken schon ganz viele Persönlichkeitsvariablen hinten dran, die man sich anschauen kann. Also die werden jetzt nicht genauestens obduziert, sage ich mal. Das ist nicht das Wort, das ich suche. Die werden nicht genauestens beleuchtet, aber es steckt schon viel Interpretationspotenzial drin. Ja, mehr als du mir jetzt hier weismachen möchtest.
Ich finde es sehr schön, dass du einfach den Film dir ganz genau angeschaut hast und das Interpretationsmaterial dir so richtig rausgesucht hast, weil Meines Erachtens ist das Drehbuch einfach schlecht geschrieben und die Figuren sind platt, beziehungsweise sehr simpel gestrickt, ohne das jetzt zu lange drauf rumzureiten. Aber ich
Oh
glaube,
ja,
das
aber die Sonja oder
Problem.
Tanja Maria ist super komplex
Nee,
und
nee,
ah,
nee.
okay.
Sage ich nicht. Ich sage nicht, dass sie komplex ist. Ich sage, währenddessen haben wir mit diesem anderen Spiel, also sowohl das Spiel von diesen anderen SchauspielerInnen, Schauspielern, also von jetzt den drei Hauptfiguren, dem Edmund Lowe, den Warner Baxter vor allem, der ja auch den Oscar gewonnen hat, über zum Beispiel den Hauptdarsteller von Alibi, und die Dorothy Burgess, die alle drei verkörpern ganz starke Archetypen, ganz einfach, die sehr mit sehr klassischen Bildern agieren und auch diese nicht selten auch ein bisschen subversiv unterwandern in vieler Hinsicht. Also wir haben auf jeden Fall die Simplizität drinnen, die ganz klar ist, aber das ist, weil es einfach eine sehr einfache und sehr angenehme Geschichte doch ist, die einfach auf diesem klassischen Mustern folgt und dadurch eben gut lesbar ist, während der andere Film, wie wir gesagt haben, einfach die ersten 50 Minuten nicht ganz klar ist, wer nun der Protagonist, wer der Antagonist ist. Und ich glaube nicht, dass es, weil eben hier eine neue Welt dargestellt werden möchte, sondern weil es einfach nicht besser gegangen ist, weil wir können am Schluss sehen, wie am Schluss dann zum Beispiel der Protagonist, der Cricket, oder wie heißt der, Chick Williams, wie Chick Williams am Schluss seinen Untergang findet, wie lächerlich er wird, wie armselig er wird.
Ja,
Und nein, das ist nicht was Besonderes, das
das
ist
ist die
einfach nur,
Resolution, das ist die Auflösung.
nein,
Doch, doch.
nein, es ist nicht die Auflösung, das ist einfach nur eine Darstellungsweise, um zu zeigen, dass zwar sind die Polizisten allesamt hart und vielleicht, man könnte meinen, zu streng, aber gleichzeitig ist es notwendig, weil die Bösewichte, die Kriminellen, alle slimy sind. Die gehen einem durch die Lappen, weil sie sich mit blöden, schlecht ausgedachten Alibis zu helfen wissen gegen die eigentliche Gerechtigkeit und einfach anderen Menschen in den Rücken schießen,
Das
wie
ist
es immer
wahr.
betont wird.
Das ist wahr. Das stimmt. Das ist relativ simplistisch. Und das ist auch so wenig subversiv, meinetwegen. Aber das ist, glaube ich, durchaus gewollt, bis dies so deutlich zum Vorschein kommt. Bis diese moralischen Seiten tatsächlich so eindeutig hier dargestellt werden, vergeht einiges an Zeit und man weiß es nicht. Das heißt, klar, in den ersten 30, 40 Minuten haben wir Verwirrung. Das ist aber meiner Meinung nach tatsächlich gewollt. Ja, also dieser Film, ja, da kann man sich drüber streiten, wie erfolgreich er letzten Endes dabei ist, aber er will schon bewusst einen bei der Hand nehmen und durch dieses Wirrwarr durchführen hin zu dieser, okay, meinetwegen simplistischen, aber dennoch befriedigenden Auflösung.
Also ich glaube, die Art und Weise, wie das Alibi und das Titelgeben der Alibi hier in den Vordergrund gesetzt wird, das erinnert voll an Lethal Weapon 2 und die Art und Weise, wie immer gesagt worden ist, Diplomatic Immunity, Diplomatic Immunity. Jeder weiß natürlich schon, dass die Bösen sind und jeder weiß schon, dass die Kriminalität wirklich passiert ist, in zum Beispiel Lethal Weapon 2 und da wird es benutzt, um die Ungerechtigkeit des Systems anzuprangern, während im anderen Fall, in jetzt Alibi, da haben wir es eigentlich in die Richtung, dass hier gezeigt wird, wie schwierig es ist heutzutage, das sind ja 1930er Jahre, 1920er Jahre eigentlich noch, also in der Zwischenzeit, wie schwierig es ist, Verbrecher zu fassen, weil das System zu lasch ist. Wir müssen ein härteres System haben. Man muss leicht korrupt sein, tatsächlich, weil es einem im letzten Sinne der Gerechtigkeit dient. Der Film ist ein Dirty Harry-Prototyp. Der weiß, dass wir hier mit einem Gerechtigkeitssinn reinkommen, der Männlichkeit, der stark sich auch beruht auf Vorstellungen von richtig und falscher Männlichkeit. Und die richtige Männlichkeit ist eine, die mit Härte schaut und gewissenhaft Personen zur Rechenschaft zieht. Die falsche Männlichkeit ist eindeutig jene, die einfach in den Rücken steht. Mehrmals, weil eben der Chick Williams immer wieder in den Rücken geschossen hat. Und wenn es dazu kommt, dass er vielleicht nun Opfer seiner Hybris wird, zergeht er. Da wird er dargestellt als lächerlich, weil das schon von vorne weg eine falsche Männlichkeit war, um dagegen zu halten, diesen richtig harten Kerl, der nun ihn bedroht, wo dann sogar gesagt wird, du kannst es nicht tun. Selbst du als Polizist kannst du mich nicht einfach erschießen. Das geht nicht. Du wirst nicht wieder davon kommen. Und dann beginnt er zu erschießen mit Platzpatronen, weil Danny selbst natürlich eine Platzpatrone dabei hatte. Und das ist dann die Möglichkeit, weil das ist die Waffe von Danny gewesen. Und das ist dann die Möglichkeit, wo dann wir sehen können, dass der Protagonist, der Chick Williams, echt kein echter Kerl ist, weil er fainted. Und alle so, oh mein Gott, der ist gefainted. Und das ist der Polizeikiller, den wir gesucht haben. Das ist ja lächerlich. Also das heißt, der Film versucht gleichzeitig diese Diplomatic Immunity-Geschichte zu machen, um einen großen Bösewicht zu stellen, aber darzustellen, aber eigentlich ist das, klappt das irgendwie nicht, weil wir so lange keine klaren Bösewichte und guten Personen kennenlernen und gleichzeitig die Nuanciertheit ist auch nicht gegeben, weil die Korruption der Polizei, die wir hier vorfinden, ist, glaube ich, gänzlich in einem Sinne von, dass wir die Polizei als eine Notwendigkeit dafür steht, hart vorzugehen, um gegen Korruption vorzugehen. Wir haben lustigerweise hier einen durchaus interessanten Rückbezug auf The Racket, der meistens es besser schafft, den Film, als der Film jetzt, Alibi, die wir vor in der ersten Folge besprochen haben, auch ausgenominiert.
Ja, ich meine, The Racket nimmt da auch ein bisschen, naja, gar nicht so sehr, aber ja, also The Racket hat einen anderen Fokus, beziehungsweise ein bisschen eine andere Auflösung, das stimmt schon. Ja, aber man, wie gesagt, man weiß es bei diesem Film nicht zu Beginn, ja. Klar ist er recht eindeutig, aber das kommt erst später raus. Es ist dir nicht von Anfang an klar. Und das ist immer noch ein Film aus dem Jahr 1929 und wie gesagt, wir befinden uns hier vor dem Hays Code, also es ist nicht offensichtlich, dass dieser Film in diese Richtung gehen würde. Ob man das Ende gut und moralisch simplistisch oder nicht findet, ja klar, darüber kann man sich streiten. Aber es ist gewollt, dass diese Eindeutigkeit nicht von Beginn an offensichtlich ist. Deswegen, ja, gib einfach auf, Alibi ist der bessere Film.
Gehen wir doch lieber zur Subversion, die wunderbare Subversion, die eben in Old Arizona reinbringt. Denn Latin Lovers sind einfach im homosozialen Raum Gay Cowboys, wie sie erst 80 Jahre später nochmal in Erscheinung treten würden. Der Film hat so viele Momente, die so homoerotisch sind, dass man es das nicht glaubt. Es ist ja, der Film ist noch homoerotischer, als letztes Mal Wings eigentlich war. Mit seinem Kuss, weil der Kuss war ja nur im homosozialen Raum vollkommen akzeptiert. Während hier gibt es mehr Momente, wo einfach so gesagt wird, hey, willst du nicht, dass ich dir den Rücken massiere, rubbe im Badezimmer? Und andererseits starren sich die Männer gegenseitig auf ihr Gemächt und schauen sich gegenseitig ihre riesigen Kanonen an, die beim Gemächt runterhängen. Es ist irrsinnig obsessiv darin, seine Heterosexualität zu beweisen in vielen anderen Fällen. Aber eigentlich klappt der Film genauso, wie Eve Kosofsky-Sedgwick darüber schreibt, wie queer. Wie nennt sich mein Gott, peinlich, erotische Dreieck, glaube ich, heißt das bei ihr. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ja, mir fällt nicht ein der richtige Begriff, aber hier geht es darum, wie sehr Begehren zwischen zwei Männern versucht wird zu kanalisieren über eine Frauenfigur. Und das passiert hier ganz genau. Wir wissen ganz genau, dass es hier weniger um die Liebe und die sexuelle Interesse an dieser Tonia Maria geht. Denn Sergeant, das ist der Sergeant Dunk. Michael Dunk, oder wie auch immer heißen, Mickey Dunk, Mikey Dunk, dann Mikey Dunk, der auch nicht so beides nicht so interessant ist wie Cisco Kid. Eindeutig mehr interessiert ist an Cisco Kid als an Tonya Maria, mit der er halt ins Bett geht, weil es muss halt sein, aber eigentlich das Interesse ist auf jeden Fall auf Cisco Kids Seite und bei ihr erstes Treffen, wo sie sehr gut miteinander kokettieren und eigentlich witzeln, das ist auch eher zeugt von homoerotischen Beziehungen im homosexuellen Raum des Buddy-Movies, wie wir es dann in den 80er Jahren kennen. Das heißt, wir können sagen, das, was wir später bei Brokeback Mountain sehen, wir haben hier den Vorläufer davon in einer sehr interessanten, subversiven und zumindest queer gelesenen Vorläufer.
Queer gelesen, ja. Ich finde, man muss ja mal aufpassen, weil
wie?
ja, irgendwann ist es dann nicht mehr trennscharf, wo man unterscheidet zwischen Männlichkeit und Homoerotik. Ja, Punkt. Also, dass
Du hast mir
dieser.
gerade versucht zu erklären, wie die Filme, wie die Figuren bei dir komplex wären. Also ich würde sagen, mein hat mehr eindeutige homoerotische Momente als deine komplexe Figuren.
Er hat auf jeden Fall. Ja, nee, okay. Also, ich bin bei dir. Er hat Momente, die man homoerotisch interpretieren kann. Ob das die Intention, beziehungsweise die offensichtlichste Interpretation dessen, was man sieht, ist, sei dahingestellt. Würde ich vielleicht nicht unbedingt so sehen, aber ich sehe eindeutig, wie man es so interpretieren kann. Und diese Interpretation ist ja nicht komplett auszuschließen, nennen wir es mal so. Ja, gut. Aber auch das ist alles relativ oberflächlich. Also auch hier wird nicht auf die Charaktere der Personen eingegangen. Nicht wirklich, sondern es ist nur, ja, oberflächlicher Schwanzvergleich, bleiben wir doch dabei. Und materielles Siegesbewusstsein in der Mangelung von besseren Worten. Also es geht einfach nur darum, die Oberhand zu gewinnen, also den jeweiligen Gegner irgendwie auszutricksen und dabei $5.000 Gewinn für unseren Protagonisten, Fragezeichen, einzustreichen, beziehungsweise einfach nur ja, reich zu werden und ganz viel Gold einzuheimsen für den Antagonisten, Fragezeichen. Also ja, ich sehe, was du versuchst zu erklären und darzustellen, aber das ist recht unbefriedigend, weil recht oberflächlich. Und von den Persönlichkeiten erfahren wir lachhaft wenig. Ja, das heißt, also dieser Film bewegt sich nie aus diesen eigentlich uninteressanten, prototypischen Oberflächen heraus. Und am schlimmsten ist das natürlich, weil auch noch moralisch verwerflich, bei der, wie heißt die, Sonja Maria, Tonja Maria,
Tonja
ja,
Maria.
Tonja Maria, genau. Also das ist so eindimensional, das ist fast so ein lachhaftes. Also sie ist ja, sie verkörpert das Schlechte oder das moralisch Verwerfliche schlechthin der Femme Fatale oder der selbstbewussten Frau. Also alles, was du als negativ an einer starken Frauenrolle sehen könntest, ist bei ihr der Fall. Und das Positive, also sie hat keinen positiven Charakterzug, beziehungsweise dass sie irgendwie selbstständig ist und eigene Handlungen setzt, das ist hier gänzlich, gänzlich negativ konnotiert, weil sie wirklich nur destruktive, männerverführende Tätigkeiten die Welt bringt. Ja, und das ist selbst für 1929 ein bisschen schwach und schade und letztlich uninteressant.
Ich würde sagen, das, was ich letztes Mal schon gesagt habe, wer im Glashaus sitzt, der Sexismus sollte nicht mit Gender Stein werfen. Du hast eine Femme fragil, die genauso nicht nur platt, sondern hochgradig fragwürdig ist. Sie ist konstant passiv, sie bleibt konstant als Opfer der Bedingungen. Sie ist der Grund dafür, dass Menschen tatsächlich sterben, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest sie eine unendliche Naivität und Passivität verkörpert, die einfach. Ja, also wirklich auch einen der unangenehmsten Stereotypen in Bezug auf Weiblichkeit darstellen. Und muss man sagen, das ist auch ganz stark im Kontrast zu The Racket, die durchaus, wenn man es wieder vergleicht mit einem früheren Film, der auf einem sehr ähnlichen, sich auf einem sehr ähnlichen Niveau bewegt, wo es einfach ganz anders funktioniert hat. Und dementsprechend will ich es auch nicht verneinen, dass die Tonya Maria fragwürdig ist im hohen Grade. Aber ich würde auch sagen, dass der eigentlich das verkörpert, oder beziehungsweise, ich habe schon gesagt, die anderen kommen alle wieder. Und das muss man sagen. Der Film ist wahrscheinlich genau das, was du einmal gesagt hast, das ist der Blockbuster einer gewissen Zeitperiode. Wir haben mit Sisko Kid einen Film, der tatsächlich sehr viel eingenommen hat für damalige Verhältnisse, der vielfache Fortsetzungen darauf gefolgt sind, weil einfach dieser Hauptdarsteller so unendlich charmant ist. Wenn Johnny Depp mit allen seinen Verwerflichkeiten der Grund ist, warum es unendlich viele Pirates of the Caribbean Filme gibt, so ähnlich funktioniert auch Wanda Baxter. Wanda Baxter verkörpert mit so einer Leichtfertigkeit und so einem großen Charme und einem sehr großen Auftreten hier diese Figur und füllt diese Schuhe aus, dass man es doch noch davor nicht gesehen hat. Also wenn man da vergleicht dazu den ersten Film, der auf einen O. Henry-Verfilmung zu Sisko Kid beruht, ich glaube, das 1914 rausgekommen ist, das ist wie Tag und Nacht, da bleibt da eine Figur, die keinerlei nicht interessant ist für als Zuschauer und Zuschauerin, während fürs Publikum, während zum Beispiel Sisko Kid sich freut wie ein kleiner Schuljunge, wenn die Leute vor ihm reden, ah, dieser Sisko Kid, ich werde ihn irgendwie bekommen, ich werde ihn irgendwie bekommen. Währenddessen sehen die gestikulierenden Hände und währenddessen ist aber der Fokus der Kamera eindeutig auf Sisko Kid selber gerichtet, der sich darüber freut, dass die Leute nicht wissen, wer er ist. Also das ist so viel Humor, der in diese Figur gesteckt hat, und es ist kein Wunder, dass er wirklich einen Oscar gewonnen hat dafür. Für eine ganz andere Rolle, als wir es letztes Mal hatten. Also letztes Mal, wenn man sich die letztjährigen Oscar-Sieger, ich glaube, das war das letzte Mal Emil Jannings, der halt wirklich mit einer großen dramaturgischen Leistung den Oscar gewinnt, ist es hier der genaue Bruch dazu, dass im Folgejahr auf einmal eine komödiantische Leistung hier siegreich ist, die vor allem vom Charme des Hauptdarstellers, des Stars, von Wanda Baxter lebt und gleichzeitig aber auch gewisse Zwischentöne erlaubt, die man gar nicht so erwarten würde. Also auch klar, dass es verwerflich ist, kann man betonen, aber wenn er plant, seine Partnerin, die ihn betrügen wollte und die ihn ans Messer liefern wollte, auszudrücken, dass sie stirbt, da spürt man schon auch eine große Melancholie und Traurigkeit. Und das ist spannenderweise, finde ich, in dieser Rahmung des Liedes, das verwendet worden ist, des Gesanges, der am Anfang des Filmes spielt, am Ende des Filmes spielt, auch klar drinnen. Wir haben dieses Ansingen von dieser Tonia Maria oder Tonia in dem Lied einfach nur. Und das ist im ersten Mal was ganz Romantisches, Liebevolles irgendwie, mit ein bisschen Witz und Charme. Und im zweiten Mal hat das auf einmal, ich habe gedacht, das spielt ihn auf einmal in Moll, weil es so viel dunkler wirkt und erschaudernswert eigentlich. Das heißt, ob gewollt oder nicht, der Film hat auf einmal eine Komplexität gewonnen daraus, die Figur auch durchaus unangenehm erscheinen lassen, aber gleichzeitig komplex erscheinen lassen, als zum Beispiel deine Figuren, meines Erachtens.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich, also, ja, okay, aber wirklich komplex sind die Figuren eigentlich nach wie vor nicht. Also, es macht doch einfach überhaupt keinen Sinn, es ist logisch nicht kohärent, also, ich meine, okay, gut, also, das,
Redest du über deinen eigenen Film oder was? Über
nee,
den
nee, nee, ich rede über
Alabama.
deinen, also, dass der Schauspieler von Cisco beginnt,
Warner
aus.
Baxter.
Genau, Warner Baxter, danke, dass er einen Oscar bekommen hat. Ist ja wahrscheinlich eher der Tatsache geschuldet, dass wir jetzt Sound haben und er in einem Akzent reden kann. Oh, wow, aber wie
Hast du dich die Arzt
Nuance.
geschaut?
Was?
Hast du dich die Arzt geschaut? Wo, gerade mit Akzent reden ist ein Teufelsgut für Stummfilmschauspieler. Ich finde, das ist nicht unbedingt ein Vorteil, dass er mit Akzent reden kann.
Aber für diesen Film schon. Also für diese Rolle, ja. Also vielleicht wurde ihm die Rolle dann auf den Leib geschnitten, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ich finde nicht, dass er irgendwie hier ein super nuanciertes, beeindruckendes Schauspiel hingibt. Aber gut, das ist Ansichtssache. Was ich sagen wollte, es macht auch einfach keinen Sinn, dass die Leute, also er ist super lang bei dem Friseur. Dieser Friseur, ich nehme an, der ist nicht gerade erst gestern in die Stadt gekommen, weil er meint, oh, ich habe 67 Golddublonen, was auch meine Familie geschickt und die sind nicht angekommen. Also er muss schon länger da sein. Als Friseur kennt man die Leute. Und er weiß nicht, wen er da vor sich hat. Das macht doch keinen Sinn. Und unser Protagonist geht dann in der nächsten Szene oder einer nächsten Szene raus und spricht mit dem Schmied oder dem Menschen, der die Hufeisen präpariert. Und der meint, ach ja, du hast doch gerade eben mit Cisco the Kid gesprochen, der ist doch weltbekannt oder stadtbekannt. Hä? Wieso weiß der das? Aber der Friseur, der eigentlich jeden am besten kennen sollte, weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Es ist von vorne und hinten einfach nur durch prototypische Handlungselemente und Stereotype getragen, die, wenn man das sich genauer anschaut, ja, wie gesagt, keinen Sinn machen. Und das, ja, mag in Ordnung sein für eine kurzfristige Unterhaltung, aber für einen Film, der nominiert ist für den besten Film bei den Oscars, auch im Jahr 1929, erwarte ich mir deutlich mehr.
Ich würde sagen, das Interpretationsmaterial einfach dieser Film, dass du dich da gar nicht erkennen kannst, welche Komplexität dahinter steckt, die man in den Zwischenzeilen lesen kann.
Wie ich ja vorhin so wunderschön ausgeführt habe, finde ich, ist das bei meinem Film, bei Alibi, dieses Interpretationsmaterial viel deutlicher ausgeprägt.
Ich finde, ein Film ist ein typischer Polizeipropagandafilm derselben Zeitperiode.
Ja, okay, das, ja, okay, gut, das will ich auch gar nicht bestreiten, das stimmt, aber ist dennoch ein interessanter Film mit viel zusätzlichem, wenn man so möchte, Interpretationsmaterial. Dass es ein Polizeipropagandafilm ist, ja, klar, nee, stimmt. Aber derer gibt es viele. Und auch wenn man mit dieser Botschaft nicht unbedingt übereinstimmen muss, heißt es das nicht, dass der ganze Film schlecht ist.
Der Patrick einfach mit seinem Blue Lives Matter Plakat im Hintergrund.
Ja, ich meine, also, nee, klar, von diesem Standpunkt aus gesehen ist dieser Film nicht gut, ja, aber auch vom, ich meine, das ist doch genauso, wenn du einen Film aus den 1929er Jahren anschaust, dann wirst du leider bei den meisten Filmen tiefsten Rassismus drin haben. Du wirst keine gerechte Darstellung von verschiedenen Hautfarben haben, aber ja, ich meine, deswegen zu sagen, der ganze Film ist scheiße, das ist halt ein bisschen übertrieben.
Na, aber das Spannende ist halt eher, dass der Film, glaube ich, es gibt eine Entwicklung von Hollywood der 20er Jahre, wo sich versucht dazu irgendwie eine Legitimation zu gewinnen. Und eine von diesen Entwicklungsschritten ist tatsächlich, dass man die Oscars macht. Das ist, damit es nicht Hollywood den Sumpf der vielen Drogentote und der Skandale, die tatsächlich täglich in den Boulevardblättern lesbar sind, dass das nicht zu sehr den Glanz und Ruhm der Branche und des Filmstaat ruiniert. Und witzigerweise ist ein Teil davon auch, dass man beginnt, was natürlich mit dem Hate-Code nochmal extrem wird, aber beginnt eigentlich Polizisten, Polizistinnen auch anders, oder Polizisten derzeit vor allem, einfach anders darzustellen. Und ich glaube, da muss man schon sagen, der Film ist, gehört auch zu diesem Trend dazu, der hier klar weiterführt eben zu dem, vor allem weil man denkt, dass es so Dirty Harry-mäßig ist, mit dem, dass sie eigentlich Sachen machen, die hochgradig fragwürdig sind, aber letztendlich zum Ziel führt, weil man sonst nicht die Verbrecher dingfest machen könnte. Und das ist schon sehr interessant, wie das hier so verwendet wird. Also ich würde es auch nicht darauf betonen, aber ich würde sagen, das ist interessant, das auch aus der Perspektive zu lesen. Und um einen letzten Punkt durch noch einzusprechen, den wir von Anfang an bei uns hatten. Ich glaube, der Film, beide Filme lernen gerade, das Rundfilm lernt zu sprechen, lernt zu laufen. Und tatsächlich kann man sagen, dass mein Film in Old Arizona es ein bisschen natürlicher macht. Er wurde auch gelobt von der New York Times für seinen Naturalismus und er benutzt auch den Ton in interessanteren Art und Weise über, wie man mit Ambientegeräusche umgeht, aber gleichzeitig auch es verwendet, um Witze zu machen, zum Beispiel. Also wir haben hier Szenen, wo man brutzelndes Fett hört und sieht, um für Sex zu stehen. Wir haben andere Szenen, wo der Protagonist sagt, well, I'll be a, und dann hört man einen Esel Geräusch, der einfach ein Esel macht, aber ein IA. Und da geht es natürlich, Shut up, Jackass. Das heißt, der Film weiß ganz genau, wie er wie humorvoll er eigentlich mit Ton umgeht. Und letzten Endes, er hat was drinnen, was vielleicht nicht so beliebt ist, nämlich er ist der Prototyp des Gesangswestern. Und er hat immer wieder Gesang drin, Gesangsanlagen, um eben das Spektakel des Tonfilms ein bisschen zu benutzen. Aber es funktioniert zumindest besser als das Spektakel der Tanznummern, die in Alibi vorkommen, weil die haben einfach keinerlei Bedeutung, finde ich. Der Film, also Alibi benutzt diese Tanznummern genauso, wie es Siegfried Krakauer beschreibt,
Ja,
nämlich
okay,
als
aber
vollkommenste
der Gesang hat
Zerstreuungsmöglichkeit.
auch keine wirkliche Bedeutung.
Naja, aber tatsächlich, zum Beispiel, wenn die einzelnen Figuren einfach vor sich hin singen, macht das mehr Sinn, als wenn es passiert bei beim Tanz, der einfach nur immer wieder den Film komplett unterbricht. Das ist genau das, was Laura Mulvey schreibt über fetischisierte Frauenkörper. Das unterbricht vollkommen den Fluss des Filmes. Und genau das kommt immer wieder vor. Immer wieder wird der Film für vielleicht nicht, aber für 3 Minuten unterbrochen für eine Tanznummer. Und ich glaube, das ist bei weitem nicht so verheerend in Old Arizona. Und oftmals klappt es sogar für die DGs der Welt oder ist zumindest etwas, was humorvoll ist in vieler Hinsicht. Also auch zum Beispiel, wenn der italienische Friseur beginnt vor sich hin zu summen und zu singen, das klappt irgendwie. Und letzten Endes, ich habe schon gesagt, der Gesang als Rahmung, als Einführung und Abschluss für den Film, das gibt dem Ganzen eine überraschende Tiefe, dem Gesang, dem was man nicht erwartet hätte eigentlich. Das ist eher im außerdiegetischen Raum, dieser Gesang, aber trotzdem ist es ein Teil des Filmes und er klappt meines Erachtens besser als der Versuch ist, irgendwie zu erklären, warum wir immer wieder auf Varieté-Nummern eingehen bei Old Arizona,
Ja, weil die
in
sich eben
Alibi.
Varieté anschauen. Das ist Teil dieser Show, die tatsächlich Teil des Films ist. Also,
Jo.
ja.
Okay. Das wäre so, wenn wir konstant nur auf die Bühne schauen würden, wenn bei Mission Impossible Fallout, glaube ich, war es. Nein, es war es nicht. Rogue Nation. Wir in der Wiener Oper sind. Nein, wir schauen die ganze Zeit auch auf die Figuren, wir schauen, was die machen währenddessen. Und stattdessen bei Alibi ist es so, dass wir konstant auf die Bühne schauen. Wir starren, wir sind im Blick des Publikums. Das bringt die Handlung nicht weiter, nicht mal im geringsten. Okay.
Gut.
Lassen wir die Hüllen fallen und lassen uns in die fallen uns in die Arme und tanzen bis in die Nacht hinein.
Tun wir das doch, tun wir das doch.
Ja.
Ja,
Welchen hast du gemocht?
ich muss erstmal sagen, ich fand es ein bisschen, na, bizarr nicht, aber ich fand mich ein bisschen, nachdem ich in dem ersten Jahr vor den Oscars doch stellenweise, nicht durchgängig, aber stellenweise recht beeindruckt war, habe ich hier bei beiden Filmen, ich fand keinen von beiden wirklich überragend. Ich war ein bisschen irritiert, nicht, aber ein bisschen überrascht, weil es für mich ein bisschen gewirkt hat wie ein Rückschritt teilweise. Diese beiden Filme, muss ich echt sagen, haben trotz oder vielleicht wegen des Sounds dann doch
Ja.
nochmal holpriger und ich möchte fast schon sagen dilettantischer, obwohl das ein starkes Wort ist, aber holpriger gewirkt als solche Filme wie Seventh Heaven oder eben Wings. Es kann vielleicht und wahrscheinlich liegt es eben auch daran, dass ich von beiden Filmen oder von beiden Filmen es eben geremasterte, glaube ich, oder nachbearbeitete Versionen gibt und wo das Original da einfach nochmal aufgeschönt wurde und das dann heutigen Standards noch ein bisschen mehr entspricht. Aber auch dadurch, also man merkt einfach, dass ein Filmemacher, das, also in beiden Filmen ist das so, wie gesagt, okay, Kamera und Jump Cuts und so ist in beiden vorhanden, ja, sehe ich noch drüber hinweg, aber man merkt, dass sie hier diesen Ton haben als neues Element, das integrieren, aber noch nicht ganz wissen, wie sie das machen können oder vielleicht ein bisschen übertrieben den Ton da reinbringen und da eben Kamera ein bisschen vernachlässigen. Also es wirkt alles ein bisschen, ja, holprig. Das fand ich interessant. Und von diesen beiden Filmen weniger holprig oder interessanter, besser, fand ich dann tatsächlich In Old Arizona. Es stimmt schon, Alibi ist relativ konfus. Und er hat zwar schon ein paar spannende Elemente, ich fand tatsächlich diese Agenten-Thriller-Szene noch am spannendsten, aber das ist zu wenig, um wirklich durch den ganzen Film zu tragen, weil diese Konfusität, ist das ein Wort, also dieses Verwirrspiel, auch wenn es gewollt ist, ich glaube, das ist immer noch, aber es wird nicht befriedigend aufgelöst, beziehungsweise wirkt es schon ein bisschen random, so, hey, was geschieht hier, und Moment, worauf wollen wir hinaus, und die Charaktere, das hast du schon gesagt, sind nicht wirklich interessant. Ja, man kann dafür hineininterpretieren, aber ich glaube nicht, dass das bewusst ist oder gewollt ist. Und In Old Arizona hat auch überzeichnete Charaktere, aber es macht einfach Spaß, diese beiden Protagonisten, wo eigentlich nicht ganz klar ist oder nicht ganz so klar wie bei Alibi, wer jetzt der Protagonist, wer der Antagonist ist. Ich meine, es wird vielleicht zum Schluss doch klar. Aber es macht einfach Spaß, denen zuzusehen, wie die selbst überzeugt hier zu Werke gehen und ihr Ding durchziehen. Ja, auch wenn das natürlich, wie ich auch gesagt habe, ein bisschen stereotyp und überzogen ist. Aber es ist schön anzusehen und irgendwie, ja, wirkt es harmonischer und gelungener als bei allen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Witzige ist, glaube ich, dass also wie schon gesagt, das Spektakel vom Tonfilm hat einfach die gesamten Oscar dieses Jahr. Das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Oder man kann es nicht vorwegnehmen, wir haben die anderen beiden nicht gesehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es eigentlich de facto zerstört hat, weil eigentlich hier stark auf gewisse Neuigkeiten, neue Errungenschaften fokussiert worden ist. Genau die Angst, die eigentlich beim ersten Oscar gegeben war, warum man eben nicht die Tonfilme zulässt und dadurch eine sehr subtile Aus oder eine Auswahl aus sehr subtilen Stummfilmen letztendlich herauskam als nominierten Filmen, haben wir hier halt einfach so Testläufe und man hat immer das genommen, was halt einfach diese Technologie am besten in den Vordergrund stellte. Und das ist halt auch ein bisschen schade, weil gleich dagegen, neben mir wie Blackmail, der im selben Jahr rausgekommen ist von Hitchcock, der klappt eigentlich überraschend gut. Er hat wirklich erschütterliche Szenen drin, wie etwa eine eindeutige sexuelle Gewaltszene, die hinter verschlossenen Türen passiert und wo dann die Spoilers für einen Film, der aus den vor 80 Jahren rausgekommen ist, der dann mündet, dass die Frau sich aus Notwehr den anderen ermordet. Das sind echt interessante Bilder und es fühlt sich viel mehr an Stummfilm an. Die Tonfilmelemente sind ein bisschen reingenommen. Aber witzigerweise ist auch das ist ein Film, wo schon das eine der ersten Frauenfiguren, die redubbed worden ist, weil genau wie du das gesagt hast, diese Protagonistin hat einen tschechischen Akzent gehabt. Und den konnten wir nicht in den britischen Film belassen. Das fand ich auch sehr interessant, dass wie früh das dann beginnt, schon dieses Redubbing von Stummfilmschauspielerinnen, die dann ihre ganze Karriere eigentlich verloren haben dadurch.
Ja, und ich finde aber, man hat das, also bei beiden Filmen hast du das gemerkt. Also du hast genau gehört, welche Szenen redubbed waren und welche nicht. Und der Unterschied da war einfach so krass, also dass mich das dann immer wieder ein bisschen rausgeworfen hat, ja, aus dem Film
Ja,
raus.
aber ich glaube tatsächlich, dass beide Filme klappen irgendwie nicht, weil sie eben so darauf fokussieren. Ich glaube, es ist ein beeindruckender Schritt gewesen in beiden Filmen, oder es gibt Elemente drin, die so neu sind, wie es noch nicht gegeben hat, wie zum Beispiel die spannende Autofahrt durch die Stadt, um zu schauen, wie schnell man dorthin kommt, mit sehr einfacher Motorgeräusch, aber trotzdem interessant, oder auch Oder einfach grundlegender, einfach dieses Moment, dass sie einfach wirklich on location aufgenommen haben, in der Wildnis, in der Natur. Das ist wirklich was ein technologischer Fortschritt, der wirklich beeindruckend ist
Also
und der eben.
absolut, aber also sorry, dass ich unterbreche, ja, aber es ist erstens super eindeutig, dass der einzige Grund, warum sie das drin haben, also das Auto jetzt, ist, um zu zeigen, oh hey, schaut mal her, was wir für schönen Ton haben. Und also ich muss sagen, dieses, ja, ich erwähne es zum 50.000. Mal, dieses Flexen der filmischen Muskeln, also darstellen, was man kann, das hat einfach ein Jahr vorher viel besser funktioniert. Also ich finde tatsächlich, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, also Seventh Heaven ist einfach viel beeindruckender und auch Wings ist technisch viel beeindruckender als diese beiden Filme hier.
Aber was ich sagen würde, ist Roland West Regie, beziehungsweise also der Regisseur von Alibi, der Set Design, was gemacht worden ist von William Cameron Mancis, das ist wirklich beeindruckend eigentlich. Also in vielen Fällen. Nicht gänzlich, nicht gänzlich, bei weitem nicht gänzlich. Aber wäre die Geschichte nicht so bescheuert und schlecht erzählt, ich glaube, der Film steht genau in dieser Kippe zwischen Ton und Stummfilm. Da ist ganz vieles noch drin, was sehr nach Stummfilm ausschaut und sehr besonders wirkt, wie abstrahiert expressionistisch man vorgeht. Wir haben eine Szene, wo der Danny, deine Lieblingsfigur, stirbt und einfach um ihn herum wird es dunkel. Das ist auch eigentlich ein tolles Bild. Wir haben eine Szene, und das finde ich eine total großartige Szene, wo es ein Verhör gibt und der Verbrecher wird immer nervöser und plötzlich sieht man seitlich von ihm durch ein Milchglas das Gesicht, den Schatten, den Umriss des Schattens einer Person, die hinter das Milchglas steht, und aber das Gesicht sieht man auch durchscheinen. Das ist so expressionistisch, das ist echt toll. Und das Art-Design von den ganzen Räumlichkeiten, bis hin zu einer wie schönen Szene, wo die Kamera die eine Wand hochfährt, das klappt alles viel besser in Alibi, aber ich könnte nicht mal sagen, dass mir Alibi besser gefallen hat, weil der Film an sich so verwirrend ist, auch wenn in Old Arizona das eben nicht hatte, solche Elemente. Und das muss man auch so sagen, der beste Einsatz von Ton sind die ersten 3 Minuten von Alibi, wo man mit auch wieder in sehr schönen, krassen, starken Bildern, die mit starken Schatten arbeiten, einfach die Geräusche vom Schlagen von Stäben gegen Wände und so als Rhythmus für das Marschieren von Gefangenen nimmt. Und in weiterer Folge man den Protagonisten kennenlernt als eine Nummer, einfach nur als eine Nummer, Nummer 1643 oder was auch immer, und das dann überblendet wird zu seinem Namen, dass er aus dem Gefängnis kommt, als eine reine Nummer, also die vollkommene Anonymität. Und ich dachte eigentlich, wie du sagst, ich dachte eigentlich, dass wir uns hier einen sympathisierenden, darum geht es um Polizeikorruption und darum, dass hier ein Mann vom Gefängnis rehabilitiert ist und aber nicht rauskommt aus dem Sumpf, weil er immer wieder verdächtigt wird. Und das ist halt nicht der Film gewesen schlussendlich. Aber diese ersten 3 Minuten Stummheit in diesem Tonfilm, die nur mit Geräuschen arbeiten, großartig. Wird nächstes Jahr, im Folgejahr, mit demselben Schauspieler so viel besser nochmal dargestellt mit Big House, wo eben der, oder ich glaube, es heißt The Big House, ein Film, der von der Frances Marion, glaube ich, geschrieben worden ist, die auch The Champ geschrieben hat. Und da spielt der William, der Hauptdarsteller von Alibi, wenn man das in den Hauptdarsteller bezeichnen möchte, Chester Morris. Der Chester Morris spielt da den Hauptdarsteller wieder. Und es geht wieder um Gefängnisszenen, die Ähnliches benutzen, aber dafür den gesamten Film über. Und das will ich total tolle frühe Spiel mit Ton machen. Aber das kommt noch was zu.
Okay, aber das heißt, um kurz festzuhalten, das heißt, für dich gibt es keinen Sieger. Wir müssen hier formal einen Sieger küren. Das ist, Entschuldigung, führt kein Weg dran vorbei.
Ja, du bist bei Old Arizona, was?
Ganz, ganz knapp, aber ja.
Ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich glaube, ich bin sogar eher für Air dabei. Ich finde, in Old Arizona gibt es so viel anderes, was mich eigentlich ärgert und das weniger klappt. Und ich finde zum Beispiel, er hatte mehr Potenzial, also beide hatten auf ihre Weise Potenzial gehabt. Old Arizona in seiner Simplizität und seiner Charme, seiner Protagonisten, das klappt einfach wenig besser. Aber dafür ist er so lang gezogen, obwohl er so kurz ist eigentlich. Die Szenen, das dauert alles so lange und es ist so langwierig. Und ich finde
Das
eigentlich
stimmt.
den Antagonisten, ich nenne den Antagonisten, den Sergeant, den Soldaten, finde ich eigentlich wesentlich uninteressanter mit seinem Swagger als den Protagonisten Cisco Kid. Den Werner Baxter,
Ja,
großartig.
aber er ist ja schon auch so ein bisschen, ich hatte schon den Eindruck, dass der Antagonist, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass er schon so ein bisschen so diesen Hollywood Sunny Boy ein bisschen aufs Korn nimmt oder kritisch betrachtet. Also ich glaube schon, weil er ist ja schon, er hat ja schon dieses prototypische, er ist super selbstbewusst, gut aussehend, denkt, er ist erfolgreich. Aber ganz am Anfang, er wird dargestellt oder eingeführt als jemand, der moralisch nicht ganz eindeutig oder eher fragwürdige Dinge macht und beim Glücksspiel ja nicht betrügt, aber sagt, oh, okay, ich bin hier gerade verlieren, aber oh, ich muss gehen, ich nehme das Geld mit. Also schon jemand, der eigentlich fragwürdig ist und sich selbst aber nicht so sieht oder das nicht reflektieren kann. Also ich hätte das schon so wahrgenommen, dass das da schon mitschwingt und halt
Okay.
andererseits dem gegenüber eben der, wie du nennst, Protagonist, aber die Person, die eigentlich moralisch das Falsche macht, also
Ja.
wie der Räuber ist, hier
Und
doch
der
sagt
Mörder.
und Mörder, ja, aber Mord, der Mord ist ja fast schon gerechtfertigt. Du fieberst, also naja, du fieberst nicht mit ihm mit, aber du verstehst das, weil er ist komplett gekränkt, er behandelt Tonia Maria wie Göttin auf Erden, schenkt ihr alles, was sie will. Genau, also man kann nachvollziehen, warum er sie umbringt. Das heißt nicht, dass ich es gutheißen will, aber der Film möchte, also er handelt, er hat moralische, klare Vorstellungen und danach handelt er, dieser Räuber. Und er sagt auch, okay, nee, ich möchte kein Geld rauben von armen Leuten, okay, ich gebe dir das Geld zurück. Das ist unfair, dass du hier durch mich einen Verlust erlitten hast. Das heißt, also er wird hier, obwohl er eigentlich gesellschaftlich auf der falschen Seite ist und etwas moralisch Verwerfliches tut, handelt er aber nach einem Ehrenkodex, den der andere, der Sergeant, eben nicht hat. Und das ist recht interessant. Also dieses Gegenüberstellen von diesen beiden Protagonisten und da in Frage stellen, ob soziale Rollen automatisch denn irgendwie bedingen, dass du auf der richtigen oder falschen Seite bist oder ob du nicht eigentlich einen moralisch korrekten Beruf hast, sage ich jetzt in Ermangelung anderer Worte, aber dennoch moralisch falsch handeln oder einen moralisch schlechten Charakter haben kannst. Also das fand ich viel, viel spannender. Du hast ja schon gesagt, als bei Alibi, ja, aber wo es ja relativ klar und eindeutig dann aufgelöst wurde.
Okay. Jetzt hat, ich glaube, du hättest in Old Arizona machen müssen.
Ja, vielleicht.
Ja, aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Alibi, weil ich finde den, der, er ist als Produkt der Übergangszeit fast schon interessanter, mit dem, dass er noch so Elemente drin hat, in der Hinsicht, wie die Kamera eingesetzt wird und wie der Ton benutzt wird, in vieler Hinsicht komplett subtiler ist als jetzt in Old Arizona, der natürlich viel mehr, der Spaß, mehr Spaß macht vielleicht. Aber es sind beide, wie du sagst, sie sind neck and neck im Sumpf verendet.
Ja, okay. Gut, dann haben wir keinen Gewinner. Oh Gott, was machen wir jetzt? Das ist,
Ja, schauen wir mal, vielleicht gibt sich das in der letzten Folge, dann müssen wir nochmal dann diskutieren, nämlich die letzte Folge ist gleich die nächste Folge, weil wir haben eigentlich hier nur vier nominierte Filme, Anführungszeichen nominierte Filme, weil es dieses Jahr keine offizielle Nominierung gab. Und die an
naja, es
der,
gibt
der
fünf.
fünf, ja, Entschuldigung, es gibt fünf, aber der fünfte ist verschollen leider. Ich glaube, das ist der interessanteste Film von den fünf.
Gut.
Die Welt will uns leiden sehen. Wir sind einfach zum Leiden geschaffen. Das ist einfach unser Los. Und unseren Weg zum Leiden weit zu gehen, werden wir uns mit The Broadway Melody, dem Oscar-Gewinner von Harry Beaumont, beschäftigen und The Hollywood Review of 1929 von Charles Reisner, Christy Caban, Norman Houston. Ich.
I'm singing in the rain,
Ja.
getting soaking wet.
Ja,
Was
vielleicht
meinst du?
ist es dann auch tatsächlich da, durch solche Elemente eh humorvoll interessant. Also, weil das ist ja wirklich. Welche von beiden ist es, wo Singing in the Rain zum ersten Mal vorkommt?
Hollywood Review.
Okay. Ja, vielleicht ist dadurch der Film wesentlich amüsanter, als ich ihn gerade, wie schlecht ich ihn mache, bevor ich ihn gesehen habe, muss ich gestehen. Ich bin aber gespannt.
Ja, ich muss sagen, meine Voreinstellung geht leider auch in die gleiche Richtung wie bei dir, aber schauen wir doch mal. Ja.
Ja. Na gut, damit verabschieden wir uns.
Klassischer Selbstläufer, ist
Ich
ja.
kann nicht mehr reden vor lauter Tönen und Geräuschen, die wir hier erlebt haben. Und entsprechend muss ich wieder in die Zwischentitel-Stummfilmzeit zurückkommen. Also.
Selbst? Ach so, ah ja, ich lese hier gerade. Ja, jetzt, Patrick, bist du dran mit dem Bescheid geben, wo man uns erreichen kann. Ah ja, stimmt, ja. Also ihr könnt uns erreichen. Ja, ihr könnt uns erreichen eigentlich bei allen sozialen Netzwerken. Also auf Facebook sind wir zugegen. Wir sind auf Twitter zugegen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben. Oscar muss reden. Ist
Ja,
die Mailadresse
ab.
oscarmussreden@gmail.com. Yeah. Und also wenn ihr Oscar, wir müssen reden, ach, gebt einfach Oscar, wir müssen reden bei Google ein und schaut, was euch so entgegenfliegt. Wie gesagt, bei Twitter sind wir, bei YouTube und
Wenn ihr
bei
irgendwas in der
Facebook.
Richtung findet bei Pornhub, das sind wir nicht. Pornhub, nein.
Nee, vielleicht demnächst noch, wenn wir uns rebranden, aber
Ah.
momentan nicht. Ich wüsste auch nicht, was wir so. Ich glaube, so erotisch sind unsere Stimmen leider auch nicht. Das würde keinen Sinn machen.
Naja, wir
Ja,
machen einfach
also.
die Oscar, wir müssen reden, at Night Edition.
Genau. Jetzt, wo wir endlich Ton zur Verfügung haben, kann das eine spannende Sache werden. Ja, also teilt es doch auf den eben genannten Wegen, nicht auf Pornhub, aber auf allen anderen mit, welchen diesen beiden Filmen ihr favorisiert. Das heißt, vielleicht können wir so endlich zu einer Entscheidung kommen und dieses füchtliche Dilemma überwinden. Ja, ansonsten bedanke ich mich auch und dann sehen wir uns in voraussichtlich 2 Wochen wieder. Wir hören uns, Entschuldigung.
Genau. Wir sehen können wir uns nicht, aber wir können hören und wir können Zwischentitel lesen. Könnt ihr auch nicht.
Ah ja, nee, was? Könnt ihr nicht? Nee. Ich habe übrigens vergessen, oh Gott, ich frage in unserem Schwester-Podcast Kino und Couch, frage ich immer, habe ich was vergessen? Hier frage ich nicht, wie vergesse ich gleich was? Beheimatet sind wir natürlich bei Anchor. Ja? Also Anchor ist eine wunderbare Podcast-Webseite. Da klickt ihr euch einfach rein, wenn ihr da Oscar, wir müssen reden eingibt, findet ihr uns. Und von dort könnt ihr auch unseren RSS-Feed abonnieren.
Perfekt. Na, dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal am 3. April 1930.
Genau, bis dahin, ciao.
Ciao.
Der Charakter, dessen Namen ich hier gerade nicht finden kann, aber der tragisch stirbt später.
Ich
Spoiler!
sagte, es ist Danny. Es ist Danny. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Danny ist.
Ja, gut, ist es wirklich denn? Ja, lass mich mal hier den Schauspieler anschauen. Nee, 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 es ist nicht Regis
Großes
Toomey. Regis
Kino.
Toomey ist der Police Sergeant. Also egal.
Ja, aber
Dan Harris.
der Polizeistaatsanwalt wird doch eindeutig irgendwie. Was ist es? Trask? Nein. Okay, ich glaube, wir müssen das alles rausschneiden. Das ist so arg. Aber so funktioniert der Film auch.
Also jedenfalls. Also in der Szene. Okay, warte, stopp, Pause, ganz kurz. Okay, wie heißt der denn? Das kann doch nicht sein, mein Gott, ey. Ja, okay, Chick Williams ist es nicht. Buck Bachman vielleicht? Der hieß doch irgendwie William oder Bill. Die haben doch gesagt, Bill, no.
Das wäre so ein Geheimagentenname, wenn du es
Ach,
genannt hast.
fuck, vielleicht hast du
Also ich habe
recht,
seinen
weil hier Police
Flussnamen.
Sergeant Pete Manning ist Colonel Pratt. Nee, das ist aber, das ist der andere.
Er hat doch so ein geiles Gesicht.
Ah,
Also
Danny
Pete,
Mc,
er sagt
fuck,
so
du
einem
hast recht,
Pete auf
okay,
jeden
tut mir
Fall.
leid, du hast recht. Danny McGann ist es wirklich. Okay,
Ja, ich hab's
okay,
gehört.
gut. Haben die wirklich, haben die?
Willst du das Fakt drin
Ja, wie
lassen?
sicher,
Fakt
wie
aus
Jurist.
echt.
Okay. Also vor allem die Szene.